drei Teile in diesem Buch. Der erste Teil, die ersten sechs Verse, ein ganz knapper Teil, und wir werden diesen ersten Teil wahrscheinlich auch schon abschließen und dann uns den anderen Teilen dieses Buches zuwenden. Von daher sind wir recht schnell durch diese sechs, durch den ersten Teil, sind aber eben gesagt nur sechs Verse durchgekommen. Es gibt noch einiges, was wir miteinander da anschauen können, und ich würde gerne nochmal die Botschaft der Propheten nicht nur in Erinnerung uns rufen, sondern auch anschauen, was dieser Bußruf letztendlich war. Sacharja spricht in dieser Situation, das Volk war in der 70-jährigen Gefangenschaft, war in der babylonischen Gefangenschaft, durfte zurückkehren in mehreren Schritten, also in zwei Etappen kehrte es zurück. Es kehrte nur ein kleiner Rest zurück, ein Überrest tatsächlich. Der große Teil ist in der Diaspora geblieben, Die haben 70 Jahre da gelebt. Die meisten aus dieser Generation sind auch da gestorben. Und die neue Generation, die da geboren wurde, könnt ihr euch vorstellen, die sind natürlich da groß geworden. Und das war mehr oder weniger ihre Heimat, also zumindest das Land, in dem sie geboren wurden, da haben sie gelebt, da haben sie ihre Arbeit gehabt, ihre Häuser gehabt, ihre Äcker gehabt, und dann hieß es, kehrt zurück. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt nicht so, alles klar, packen wir wieder die Sachen und gehen zurück. Warum, wohin, wieso? Es ist jetzt nicht so in dieser Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, nehmen wir mal an, oder wenn wir uns daran erinnern, als Daniel und seine Freunde zusammen mit dem restlichen Volk nach Babylon verschleppt worden. Es ist ja nicht diese Generation, die da 70 Jahre nur gewartet hat und dann sagt Jesus, jetzt könnt ihr wieder zurück, und dann haben sie, sondern der große Teil, nicht alle, aber der große Teil ist ja gestorben. Wir haben im Buch Haggai damals schon gelesen, studiert, dass die wenigen, die übrig geblieben sind, es waren nicht viele, dann geweint haben, als sie den Bau gesehen haben von dem Tempel, und das war für sie kläglich. Also das war ja in keinem Verhältnis, in keinem Vergleich. Es gab noch ein paar wenige, die die alten Zeiten miterlebt haben, aber die meisten sind da eben gestorben, und nur ein Teil ist zurückgekehrt. Nun ganz kurz, dass wir das geschichtlich eben einordnen. Und das Verstehen, wer zurückgekehrt ist und wer nicht zurückgekehrt ist, und auch dann die Rolle von den Propheten. Und dann kommen wir auch schon zu dem, was ich heute mit euch anschauen möchte. Wir haben ja das Volk Israel an sich selbst, waren ja durch Jakob, Isaac, Abraham, Isaac und Jakob, das sind die Väter gewesen, und aus Jakob haben wir die 12 Stämme, und das ist ja die Geschichte, und mit den 12 Stämmen, die Gott dann aus Ägypten rausgeholt hat und ins verheißene Land gebracht hat, da begann ja das Volk Israel als Nation so in dieser Weise zu existieren. Sie haben nach einem König begehrt, und Gott gab ihnen einen König, und ihr wisst, das war Saul, und er gab ihnen so einen König, wie sie es wollten. Und es war eben nicht ein König nach Gottes Willen. In dem Moment, wo sie nach einem König gefragt haben, wisst ihr, was sie getan haben? Ich bin mir nicht sicher, dass ihr es wisst. Sie haben Gott als ihren König verworfen. Das war der Grund, warum Gott auch da ihnen gezeigt hat, welche Folgen es haben wird. Als sie dann in dem verheißenen Land lebten, sahen sie eben die Könige, sie sahen, wie die Menschen lebten, sie sahen, worauf die Menschen hofften, was sie brauchten, und dann sagten sie, das wollen wir auch haben. Das ist gut und wichtig für uns, um einzuordnen, was die Propheten zu sagen haben und worauf sich der Bußruf, also der Ruf zurück zu Gott zu kehren, sich bezieht. Sie sagten, also so ein König wie die Nationen, so einen wollen wir haben. Wir wollen ihn sehen, wir wollen einen, der vor uns der vorangeht, der für uns kämpft, und Gott sagt, wisst ihr, was das bedeutet, welche Konsequenzen das für euch hat? Und sie sagen, ja, wir wissen das und wir wollen es trotzdem. Also gab er ihnen den Saul. Und deswegen war Saul ein großer, mächtiger. Doch Gott verwarf ihn, das wissen wir, wenn wir die 1. Samuel lesen, dann lesen wir die Geschichte, und Gott verwarf Saul. Warum? Weil es nicht sein Gott war. Wird deutlich, nachdem Gott ihn richtet, sagt er zu den Propheten, dass er für ihn eintreten soll, und zwar bei deinem Gott und nicht, sagt, bei meinem Gott. Das heißt, Saul, Gott war nicht Sauls Gott. Und in der ganzen Geschichte wird deutlich, Gott verwirft ihn und beruft David. Und das ist uns ein Begriff. Und David war so genau das Gegenteil von Saul. Er war von seiner Erscheinung, von seiner Größe, von seiner Aura, also es war ein Hirtenjunge. Und dementsprechend war er auch nicht groß und nur schön gebräunt, damals übrigens nicht das Schönheitsideal, sondern das waren halt die draußen gearbeitet haben. Die waren halt gebräunt, die Privilegien hatten, die waren nicht gebräunt. Das war eher was Schönes, nicht gebräunt zu sein. Wird man doch heute mal den Spieß umdrehen. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich mich mal ausziehe. Im Urlaub, dann heißt es, die Sonne blendet. So. Aber, Entschuldigung, absurden Exkurs. Die Tatsache, dass er eben draußen war, da war ein Hirtenjunge, der wurde berufen. Und selbst im Gegensatz der Verwunderung hat Gott gesagt, das ist aber der Mann nach meinem Herzen. Warum? Gott sieht das Innere und nicht das Äußere an. Und darum geht es. Es geht ums Herz. Und David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er hatte das Herz in der Art und Weise, wie Gott es möchte. Und hat dann den David berufen. Und David wurde König über Israel und hatte Söhne gehabt. Und wir wissen, nicht wenige, auch nicht wenige Frauen, nicht so viel wie sein Sohn Salomo, aber so hatte David das Königtum. David aber starb und durfte nicht dem Herrn ein Haus bauen, weil Blut an seinen Händen war. Und Gott hat gesagt, nein, David, du baust nicht. David hat so ein großes Anliegen gehabt, so eine große Freude und Bereitwilligkeit gehabt, Gott ein Haus zu bauen. Er sagt, es kann nicht sein, Gott, dass du in einem Zelt wohnst. Wir wohnen in Palästen, wir wohnen in Häusern. Du darfst doch nicht in einem Zelt wohnen, wobei Gott nicht in einem Zelt wohnt. Aber für ihn war das undenkbar, dass das, was Gott repräsentiert, ein Zelt war, das, was David repräsentiert, ein Haus war, ein Palast war. Also setzte sich dafür ein und Gott sagt, okay, David, wir machen das so, du baust nicht, dein Sohn wird es bauen. Und das ist, da ist eine herrliche Verheißung gewesen. Gott sagt, Salomo darf das bauen und verheißt diesem König ein Friedensreich. So, Salomo hat viel von dem Herrn bekommen und ist ein tiefes und ein wichtiges Beispiel, beziehungsweise ein Vorbild, auch ein Typus auf Christus, so wie David auch. Aber Salomo ist nicht Christus und Salomo ist nicht ohne Fehler und nicht ohne Sünde. Christus ist es und Salomo ist gefallen. Und Salomo hat, auch er hat Gericht Gottes auf sich genommen. Und dann begann das, dass seine beiden Söhne, nachdem Salomo gestorben war, das Reich geteilt haben. Unter diesen beiden Söhnen Salomos teilte sich das Reich und wir haben zwei Linien. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das ein bisschen einordnen können. Ich versuche das ganz grob euch da zu zeigen. Wir haben ein Nordreich, das sind die 10 Stämme. Und die Könige des Nordreichs, 10 Stämme, es gab 19 Könige, waren allesamt böse. Samaria war dann der Hauptstadt geworden, nicht mehr Jerusalem. Da der Berg dort, auf den sie angebetet haben, sie haben nur die 5 Bücher Mose akzeptiert, mehr nicht. Samaria, und das war dann die Samaritaner, also die zehn Stämme. Es dauerte, ich glaube, 57 vor Christus hat Gott dieses Volk gerichtet, diese 10 Stämme gerichtet. Assyrien kam und haben sie erobert und haben sie zerstreut. Ich sprach darüber, glaube ich, letztes Mal, dass sie dann auch andere Völker in dieses Nordreich gebracht haben und assimiliert haben. Richtig? Diesmal ist das richtiges Wort. So, das ist, und diese Stämme sind in der Zerstreuung und wurden nie wieder zurückgeführt. Das ist wichtig. Diese 10 Stämme Israels, die sind nicht zurückgeführt. Dieser Teil des Volkes Israels, das Nordreich, diese 10 Stämme, werden auch in der Bibel Israel genannt. Also, und die werden unter anderem Ephraim genannt. Wenn wir nachher ein paar Propheten lesen, wird das gut sein, dass wir es einordnen. Wenn zum Beispiel der Herr sagt, Ephraim, warum bist du, hast du das und das getan, habe ich nicht Ephraim und so weiter, dann steht Ephraim ebenfalls synonym oder Beispiel als Name für die 10 Stämme. Wenn ihr den Propheten lest und Gott Israels Ephraim anspricht, ist das schon mal euch begegnet? Habt ihr euch gefragt, warum? Warum heißt es Ephraim? Ephraim, wer war Ephraim? Es war... Lukas kann es gut erklären. Es war ein Sohn von Josef, richtig? Und das heißt, er war ein Mischling, nämlich aus Ägypter und aus dem Volk Gottes, war Ephraim. Das war ein Mischling sozusagen. Und darum spricht Gott auch zu Samaria, beziehungsweise zum Nordreich mit dem Sitz in Samaria. Und weil dieses Volk ja vermischt war, hat er Ephraim, als Ephraim wurden sie bezeichnet, weil das ein Mischvolk war, so wie Ephraim ein Mischvolk, also ja, Nachkommenschaft war aus Josef und aus den Ägypten. Und wie gesagt, auch da in zwei Wegführungen hat Gott die 10 Stämme weggeführt, hat dieses Volk gerichtet und nochmal, es gab keine Rückführung. Dagegen verhält sich anders mit Israel, also mit Südreich. Hauptstadt ist in Jerusalem gewesen, eben nicht Samaria. Und die beiden Stämme, die dann übrig geblieben sind, ihr wisst Bescheid, Juda und Benjamin, die beiden, genau. Und dort gab es 20 Könige. Und auch die meisten waren schlecht und böse, haben mit Gott nichts zu tun, haben alle schlimmer getrieben als der vorhergehende. Aber es gab auch einige gute, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich mir rausgeschrieben. Josaphat, Uzia, Jotham und Hiskia und Josia, die werden dort als gute Könige beschrieben. Und der Grund, warum sie als gute Könige beschrieben haben, weil sie sich zum Herrn gewandt haben. Weil auch wenn dann der Aufruf kam, umzukehren, sie sind umgekehrt. Das hat sie ausgemacht. Und die letzten Könige wiederum nicht, waren eben nicht gottesfürchtig, haben sich von Gott abgewandt, 600 ungefähr vor Christus. Und dann kamen die Babylonier. Gott gab sie dahin. Unter zwei Wegführungen, wiederum zwei, wurden sie nach Babylon weggeführt. Nur noch ein kleiner Rest ist übrig geblieben. Und dann hat Gott nach 70 Jahren sie auch in zwei Etappen wieder zurückgeholt. Unter zwei Etappen wurden weggebracht, unter zwei Etappen wurden sie zurückgebracht. Ich möchte euch ganz kurz sagen, ihr kennt die Propheten Elia, Elisa, Jona, Amos und Hosea. Und diese Propheten waren hauptsächlich für das Nordreich verantwortlich. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht bei ihnen, unter ihnen auch seinen Heilsplan offenbart hat und über alle gesprochen hat. Aber ihr Dienst und ihr Dienstbereich war hauptsächlich bei den 10 Stämmen. Also gerade Elia und Elisa, wir wissen, dass es keine Schriftpropheten gewesen sind, aber Jona, Amos und Hosea, das sind ja Schriftpropheten, das heißt, wir haben Schriften von ihnen, sie waren verantwortlich für das Nordreich. Dagegen für das Südreich gab es viel mehr Propheten. Und das sind Propheten, die wir kennen, Obadja, Joel, Jesaja, Micha, Nahum, Zephania, Habakuk, Jeremia und Hesekiel. Das sind die Propheten, die für das Südreich verantwortlich waren. Und Gott hat durch diese Propheten immer und immer und immer wieder geredet. Auch da wiederum, wenn Gott, auch wenn sie hauptverantwortlich für diese zwei Stämme waren, bedeutet nicht, dass sie über das Nordreich nichts gesagt haben, dass sie auch nicht über Ephraim nichts gesagt haben. Aber ihr Schwerpunkt war eben in dem Südreich. Und dann gab es noch einen Propheten, den wir aber in der Weisheitsliteratur letztes Mal gefunden haben, das ist Daniel. Und Daniel ist der Einzige, der sozusagen in der Zwischenzeit war. Er war derjenige, der mit in Babel war und hat dort gedient und Gott gedient und dort gelebt. Und da haben wir auch einiges von ihm, aber der ist in dieser Zwischenzeit. Und als die Rückführung kam, wissen wir Haggai, Zacharia und Malachi. Das sind die Propheten. Die letzten Propheten, die das Südreich und diese zwei Stämme noch in dieser Weise erlebt haben und denen gedient haben, waren Habakuk, Jeremia und Hesekiel. Und ich sage das euch, weil ich gerne heute mit euch in ein, zwei Stellen nochmal hineinschauen möchte. Und gerade Jeremia, der Prophet, ist da für uns eine gute und wichtige Grundlage, um den Hintergrund ein bisschen zu verstehen, wenn hier der Bußruf kommt und er sagt, macht's nicht wie die Väter, weil die Väter haben auch einen Bußruf gehört. Und der Auftrag, oder als Zacharia spricht und sagt, der Herr ist heftig, sehr groß erzürnt gewesen über eure Väter und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herrscher. Und dann sagt er in Vers 4, seid nicht wie eure Väter, denen die frühen Propheten zuriefen. Und diese frühen Propheten, da sind sie. Und unter anderem und ein großes Schwergewicht und eine große Aufgabe am Ende dieser Zeit, dort vor der Wegführung, hatte eben Jeremia. Und das ist gut, wenn wir da hineinschauen und schauen, was hat der Herr durch Jeremia gesagt und was, zu welcher Umkehr hat er eigentlich gerufen, damit wir das hier auch besser einordnen können, nicht diese Fehler zu machen, die da begangen worden sind. Ich hoffe, dieser kurze geschichtliche Exkurs schafft einen Überblick, erinnert uns auch nochmal an die Geschichte Israels. Und bevor ich jetzt mit euch da mit hineingehe, nochmal ein kleiner Hinweis. Die Geschichte Israels, Israels nach dem Fleisch, in dieser Art und Weise, wie Gott mit ihnen handelte, von Abraham über Isaak, über Jakob, über die 12 Stämme, dann über die Teilung, über all das, geschah für uns als Vorbild, auch das. Und das heißt, in der Art und Weise, wie Gott damals an dem Volk handelte, handelt er heute auch an seinem wahren Volk, an dem wahren Israel. Und wir können vieles aus dieser Geschichte lernen und wir können vieles sehen, was Gott und auf welche Art und Weise er es tut. Zum Beispiel, wie er sein Volk immer wieder aus der Diaspora holt, aus Babel rausholt. Und wenn er ruft in der Offenbarung Kapitel 18, geht aus ihr hinaus, mein Volk, geht aus Babel hinaus, dann geht es nicht um eine buchstäbliche Stadt, sondern es ist ein Bußruf aus der Welt. Er ruft sein Volk aus dieser Welt. Er ruft sie und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen ihm, sie kommen raus aus dieser Welt, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und in dieser Weise, es gibt ein Volk Gottes nach außen hin, sieht es aus wie als Ganzes, aber es ist eigentlich nur ein Teil. Es ist im Verhalt zu 10, sind es nur 2 Stämme. Und selbst da ist es ein Überrest, der dann zurückkehrt aus der Diaspora. Der Rest will leben bleiben, das will in Babel bleiben. Das hat sich in Babel zurechtgemacht, hat seinen Platz gefunden und ist da geboren und da groß geworden. Und es will nicht zurückkehren. Und da kommt eben der Ruf, kommt zurück. Und nochmal, es ist nur ein Bruchteil zurückgekehrt. Das wird deutlich und man sieht, das auch in den Evangelien, aber auch grundsätzlich, dass zum Beispiel, wenn das Passafest gefeiert worden war, dass Millionen von Menschen dann da kamen. Und sie kamen woher? Pfingsten lesen wir. Als dann die Apostel, Propheten, als die Apostel das Evangelium verkündigen, haben wir da in der Apostelgeschichte eine Liste von vielen Nationen, die sagen, hören wir sie nicht in unseren Sprachen sprechen? Das sind all diese aus der Diaspora. Sie kamen zu diesen Festen, und sie opferten da und kehrten wieder zurück, da wo sie lebten eben. Und sie sind zerstreut in der ganzen Welt gewesen und die sind auch in der Welt geblieben. Aber immer wieder haben sie versucht, wenigstens ein großes Fest in Jerusalem mitzunehmen. Also das ist ein bisschen der Hintergrund, den wir brauchen. Sie lebten in Babel, sie blieben teilweise in Babel. Und die zurückgekehrt sind, Gott spricht durch diesen Propheten und sagt, mach nicht die gleichen Fehler. Lass uns mal Vers 4 nochmal lesen. Was waren die Fehler? Was haben sie getan? Da heißt es, seid nicht wie eure Väter, denen die Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Und dann heißt es, aber sie hört nicht und merkt nicht auf mich, spricht der Herr. So. Der Aufruf war, kehrt um von was? Von den bösen Wegen und von bösen Taten. Und die Frage ist, welche bösen Wegen und welche bösen Taten? Was hatten sie getan, dass Gott sie zur Umkehr ruft? Liebe Geschwister, so wie wir das aus unserem Leben kennen, jeder sündigt, oder? Auch sie haben gesündigt, in vielfältiger Weise. Wenn wir das dritte Buch Mose lesen, sehen wir offene Sünden, wir sehen verborgene Sünden. Was hat Gott gemacht? Und eingesetzt, damit er mit ihnen weiterhin Gemeinschaft haben konnte, beziehungsweise zu ihnen reden und offenbaren konnte, im Wissen eben, dass Sünde sind. Er gab ihnen eben einen Ort der Begegnung, ein Zelt der Begegnung. Er setzte Opfer ein, die geopfert werden für ihre Sünden. Wir wissen natürlich, dass diese Opfer nicht in Wahrheit retten konnten und die nur eine Erinnerung an die Sünden sind. Aber das war das. Wenn sie gesündigt haben, sollten sie hingehen und für ihre Sünden opfern. Mindestens einmal im Jahr der Hohepriester. Das heißt, in dem Bewusstsein, es sollte permanent das Bewusstsein da sein, ich sündige, richtig? So, das ist der Grund und der Sinn gewesen. Wir wissen, auch im Alten Testament, man konnte nicht durch ein Opfer und ein Tieropfer gerettet werden. Was für ein Blut von einem Stier oder einem Lamm kann einen retten. Das ist nicht in der Lage, das zu tun. Es ist ja nur ein Bild auf Christus gewesen. Das wissen wir, weil wir ja von da kommen. Aber warum hat es Gott trotzdem gemacht? Es ist notwendig, dass die Menschen bekennen, wir sind Sünder. Und in dem Moment, wo man kommt und ein Opfer darbringt, sich seiner Schuld bewusst ist, geht man hin und sagt, es tut mir leid. Das ist die Art des Zeigens, ich bringe ein Opfer. Ich bekenne, ich habe gesündigt. Man steht nicht da und habe nicht gesündigt. Und viele haben das getan. Sie haben geopfert, aber haben kein Schuldbewusstsein gehabt. Kein Sündenbewusstsein. Sie haben das halt getan, weil man das machen muss. Das gehörte zu dieser Religion, regelmäßig opfern. Aber Schuldbewusstsein? Nein. Sündenbewusstsein? Absolut nicht. Und in dieser Weise hat Gott etwas geschaffen, hat etwas eingerichtet, was ihnen dieses Schuld- und Sündenbewusstsein gestärkt hat oder aufgezeigt hat und dann eben sie dazu gebracht hat, zu ihm zu gehen. Sie sollten nicht irgendjemand opfern, die sollen nicht zu irgendjemand kommen, sondern sollten zu ihm kommen, ihm ein Opfer darbringen, das heißt ihm um Verzeihung bitten. So. Wenn der Herr sagt, kehrt von euren Wegen, von euren bösen Taten, spricht er jetzt allgemein von Lügen, von Stehlen, von diesen Dingen? Mit Sicherheit auch. Aber es ist mehr als das. Wenn wir glauben, dass das die Sünde des Volkes ist, nochmal, dafür hat der Herr etwas geschaffen, das es möglich macht. Welche Sünde haben sie begangen? Schaut mal, welche Sünde haben sie begangen, dass Gott gesagt hat, Gericht? Welche Sünde hat Gott begangen, dass Gott Babel geschickt hat und sie in die Gefangenschaft geführt? Welche Sünden haben sie begangen? Lassen uns das mal anschauen, was sagt der Prophet Jeremia damals denen gesagt, womit sie aufhören sollten. Jeremia 3, wenn ich euch einladen darf. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, ein paar Prophetenaussprüche, das, was Gott durch die Propheten da geredet hat, was die Väter verworfen haben und nicht angenommen haben. Wenn ihr in Jeremia 3 mit mir hingeht, jedes Mal, wenn ich das Buch Jeremia aufschlage und da mir Hintergrundinformationen hole, würde ich am liebsten wieder einfach mal durchlesen. Und weil das ist so ein grundlegendes und ein sehr lehrreiches Buch. Aber lass uns Kapitel 3 mal da einsteigen. Kapitel 3, Vers 1. Er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren? So, was? Womit beginnt es hier? Um was geht es hier? Gott fragt, wenn eine Frau einen Mann verlässt und zu einem Mann einen anderen Mann geht und einen anderen Mann nimmt und ihn heiratet und dann irgendwann merkt, oh, doch nicht so gut, gefällt mir nicht, ist noch schlimmer als der erste. Aber im ersten hatte ich vielleicht noch das und das. Kann sie einfach wieder zurückgehen? Kann sie einfach zurück und sagen, okay, du heirate, ich heirate jetzt doch wieder dich? Funktioniert das? Und die Schrift sagt nein. Übrigens, das ist auch, warum der Herr in dieser Art und Weise lehrt und sagt, dass eine, die verheiratet ist und geschieden ist und einen anderen hat, nicht wieder zurück kann. So, warum ist das so? Und der Herr sagt, sollen wir das Land wird entweiht. Also ich möchte euch ein paar Punkte schon mal hier wirklich daran erinnern und über diese Dinge nachzudenken. Gott sagt, dieses Volk Israel hat mich verlassen, hat Ehebruch begangen und einen anderen Mann genommen. Und übrigens, gleich, wir sehen nicht nur einen, viele Männer sich genommen. Und der Herr sagt, soll ich euch wieder einfach zurücknehmen? Glaubt ihr, ich nehme euch einfach wieder zurück? Ihr kommt zurück und dann alles ist wieder okay? So einfach ist das nicht. So einfach geht das nicht. Vers 2 lesen wir weiter. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh, wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßt du für sie wie ein Araber in der Wüste und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Darum wurden die Regengüsse zurückgehalten und es gab keinen Spätregen, aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes, hast dich geweigert, dich zu schämen. Also du gingst fremd mir. Jetzt müssen wir vorstellen, Israel ist eine Nation, richtig? Wie kann eine Nation fremd gehen? Wir verstehen, es geht nicht um buchstäbliche Hurerei, sondern es geht um geistliche Hurerei. Das heißt, dass dieses Volk gehörte Gott. Und so wie sie damals Saul gesagt, das ist unser König und ihn verlassen haben, so haben sie ihren Gott verlassen und haben sich anderen Göttern zugewandt. Sie haben bei anderen Göttern Schutz gesucht, sie haben bei anderen Göttern Segen gesucht, sie haben bei anderen Göttern Fruchtbarkeit gesucht, Reichtum gesucht, all diese Dinge, Götter und Götzen dieser Welt. Und Gott hat gesagt, du saßt überall und hast überall das getan. Überall hast du jeden angelacht und mit jedem hast du Hurerei getrieben. Und dabei hast du dich nicht geschämt. Das war für dich normal. Überhaupt kein Problem. Wo liegt das Problem? Vers 4. Nicht wahr, von jetzt an rufst du mir zu, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Wird er für ewig grollen, wird er für immer Zorn bewahren? Siehe, so hast du geredet und Böses getan und hast dich durchgesetzt. Also, ein komplett falsches Verständnis, Sünde aufgeladen, Gott verlassen und dann sagt, hey, okay, mein Vater, mein Freund. Jetzt kommt etwas, was schockierend ist. Wir wissen, dass Gott Scheidung hasst, richtig? Und wir lesen hier, dass Gott sich geschieden hat. Gott hat einen Scheidebrief geschrieben. Lest mit mir ab Vers 6. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia. Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ging auf jedem hohen Berg unter jedem grünen Baum und hurte dort. Also, hast du gesehen, was Israel getan hatte aus der Perspektive Jeremia? Er ist der Prophet in Juda. Richtig? Im Südreich. Und er sagt, weißt du, was sie da oben gemacht haben in dem Nordreich? Kennst du die Geschichte? Kennt ihr die Geschichte? Das ist wichtig. Gott hat an ihnen etwas ihnen gezeigt. Gott gebraucht immer wieder dieses Bild Süd- und Nordreich als Schwestern. Und er sagt, was hat deine Schwester da gemacht? Guck mal, was ich mit ihr gemacht habe. Hast du daraus gelernt? Hast du es gesehen? Hat das was mit dir gemacht? Oder hat das nichts gemacht? Und so beginnt er durch Jeremia und sagt, hast du gesehen, was Israel, das ist die Abtrünnige, und er redet von den 10 Stämmen hier, getan hat. Sie ging auf jedem hohen Berg und jeden grünen Baum und hurte dort. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Gott sagt, okay, sie geht, sie probiert sich aus, sie ist gerade rebellisch. Irgendwann wird sie schon merken, nee, das ist nicht gut. Aber sie hat nichts gemerkt. Sie blieb in diesen Sünden, sie blieb in dieser Haltung, sie kehrte nicht um. Schaut mal, sie tat keine Buße. Gott sagt, der Bußruf kehrt um zu mir. Das bedeutet, es versteht ihr, der Bußruf kehrt um zu mir, kommt zu mir. Warum? Weil sie sich von Gott abgewandt haben. Sie haben ihn verlassen. Sie haben in der Sprache der Bibel, mit allen Götzen, mit allen Göttern, mit dieser Welt rumgehurt, sie haben die Welt mehr geliebt als Gott. Das ist, was Johannes sagt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, denn das ist nicht die Liebe des Vaters in ihm. Wer die Welt mehr liebt, als Gott liebt, das ist der Punkt. Also, sie kehrt nicht um. Israel, das heißt die 10 Stämme, die haben nicht gelernt und die haben nicht umgekehrt, sind nicht umgekehrt. Jetzt liest mal mit mir, aber abgesehen, darf ich nur ganz kurz hier einhaken? Allein das schon, dass Gott sagt, ich warte. Gell? Sie geht diesen Weg, oder sprach, nachdem sie das alles getan hat, vielleicht kommt sie zurück. Was für eine Geduld, oder? Was für ein Ausharren und Bereitschaft auch überhaupt. Eigentlich, er beginnt und sagt, sollte ich sie zurücknehmen? Man macht das Land unrein, wenn man zurücknimmt. Aber hier, er wartet und sagt, kommt sie zurück? Nein, sie kommt nicht zurück. Dann heißt das, schaut mal Vers 7, aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester, Juda, sah es. Jetzt kommt dieses Bild. Sie sahen das. Und sie sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnigen, eben deshalb, weil ich die Ehe, weil sie die Ehe gebrochen hat, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Also Gott hat dieses Volk dahin gegeben, einen Scheidebrief geschrieben. Das heißt, du bist nicht mehr meine Frau. Liebe Geschwister, allein diese Tat, das sind Worte Gottes, das sind Propheten. Wenn man das alles wirklich durchdenkt und zu Ende denkt, was heute über Theorien, über Israel, alles und die 10 Stämme und alles nach dem Fleisch bedeutet, weiß, was alles erwartet wird, als dass Gott sie wieder annimmt und sie als Nation und er ist wieder ihr Bräutigam und ist wieder ihr Braut. Sie ist seine Braut, er hat einen Scheidebrief geschrieben. Und er sagt, soll ich sie zurücknehmen? Ich mache das Land unrein. Wenn Gott sagt, ich nehme es nicht zurück, Scheidebrief geschrieben, warum glauben andere, der Herr wird sie annehmen? Wen wird er annehmen? Das ist wichtig und deswegen wir gehen Schritt für Schritt den Propheten durch, was er hier sagt. Also warnt er Juda und sagt, ich habe einen Scheidebrief geschrieben. Und Juda sollte es wissen, Gott schreibt dann einen Scheidebrief, wenn sie ihn verlassen. Lest mir weiter. Und sie sah auch, doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Sie hat das als Beispiel genommen. Sie hat nachgemacht, das Gleiche getan. Und es geschah, durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei entweihte sie das Land. Denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz, Götzen angebetet. Schaut mal. In ihrer Leichtfertigkeit entweihte sie das Land. Die Sünde, die sie begangen hat, geht jetzt nicht im Einzelnen. Gelogen, gestohlen, fremdgegangen, das ist nicht der Punkt. Auch das sind Sünden, dafür braucht es Vergebung, ohne Zweifel. Aber es ist Götzendienst, mit jedem Stein und mit jedem Holz. Ihr versteht die Bilder, gell? Da gehen sie hin, nehmen ein Holzstück, schnitzen sich in Gott, beten an, sagen, rette. Die nehmen einen Stein, hauen es zu einem Götzenbild und sagen, hey, rede zu mir. Sie hängen das nur an Amulette und küssen und was auch immer. Betreiben Götzendienst. Die verlassen sich nicht auf den Herrn, die glauben nicht dem Herrn, dass er sie rettet, sondern sie verlassen sich auf diese Götzen. Vers 10. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und jetzt wird's wichtig. Äußerlich, die Propheten kamen und sagten, tu das nicht sonst, sie haben gesehen, oh, es gibt Konsequenzen, die 10 Stämme, Gott hat es gerichtet. Und dann haben sie zum Schein, ja, okay, alles klar. Und haben äußerlich vielleicht bestimmte Dinge sein lassen. Vielleicht haben sie bestimmte Dinge nicht mehr getan, öffentlich, und haben es versteckt. Vielleicht haben sie das, aber er sagt, nur äußerlich haben sie es getan, aber nicht mit ihrem ganzen Herzen. Wo liegt das Problem? Das Herz. Es sind nicht die Äußerlichkeiten, es sind nicht die äußerlichen Taten, die das entscheiden. Man kann Dinge tun und man kann Dinge nicht tun. Jemand sagt, oh, das ist aber böse. Oh, dann mache ich es nicht, weil man sieht ja, dass ich böse bin. Aber im Herzen sagt, oh, das ist aber so schön. Ich liebe es, das ist wunderbar. Der Herr sieht nicht das Äußere, sondern das Herz. Auf das Innere kommt es bei ihm an. Und er sagt, das Herz dieses Volkes in Juda ist genauso von dieser abtrünnigen Schwester von Israel. Jetzt, die kehren nur zum Schein um. Wir kennen das immer wieder, wenn Menschen ermahnt werden und dann, oh, kurz schlechtes Gewissen und dann kurze Zeit später und dann geht es wieder von vorne. Warum? Ist offensichtlich, mit dem Herzen stimmt etwas nicht. Es geht mit der Einstellung nicht. Vers 11, und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Interessant. Und der Herr sprach, Israel, die Abtrünnige, hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Warum? Warum? Weil sie ehrlich war und sie geheuchelt haben. Sie lebte in Rebellion mit Gott und zeigte das. Aber die lebten in Rebellion mit Gott, aber sagten, hey, wir sind Gottes Volk. Ja, wir sind die Auserwählten, wir sind die Heiligen, wir sind die Besten. Wir machen sowas nicht und taten es trotzdem. Sie kehrten nur oberflächlich das Herz nicht. Das ist für Gott ein Groll. Da hat man es gesehen, wo man dran ist. Bei denen, sie tun nur so, als ob. Vers 12. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich, kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr, ich will nicht finster auf dich blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr, ich werde nicht ewig grollen. Wie gut ist das denn? Liebe Geschwister, ganz ehrlich, bis jetzt, was ich gelesen habe, war das erbaulich? War das ermutigend? Das in dieser Situation, wo man sagt, wie kann man nur? Gott spricht offen und ehrlich über das, über diesen Zustand. Und dann sagt er, dann ruft und spricht der Prophet, rufe aus. Und was sagt er? Kehr um. Er ruft zu Umkehr. Wir müssen gleich sehen, zu welcher Umkehr. Und um was geht es hier? Das werde ich euch gleich zeigen. Ich hoffe, ja. Aber wir werden sehen, kehr um, Israel. Und dann, ich will nicht immer auf dich finster blicken. Ich will nicht immer grollen. Das ist eine gute Nachricht. Wie kann es sein, liebe Geschwister, wie kann es sein, dass Gott, der sagt, ich kann diese Frau nicht mehr zurücknehmen, ich habe einen Scheidebrief geschrieben, wenn er sagt, die haben in dieser Weise so Gräuel und Götzendienst begangen, wie kann er zur Umkehr rufen und sagen, ich werde nicht mehr grollen? Wie kann er sagen, ich werde dich wieder annehmen? Es kann nicht die gleiche Frau sein. Es kann nicht in dieser gleichen Art und Weise sein. Es muss eine neue, dieser alte Bund ist kaputt. Dieser alte Bund ist gebrochen. Gott wird einen neuen Bund schließen. Jetzt, ich verrate schon mal, in der Gefahr, dass ich es bis dahin heute noch nicht schaffe. Aber spätestens in Kapitel 31 in Jeremia, ab Vers 31, was würde da kommen? Und ich werde mit ihnen einen neuen Bund schließen. Ich werde ihnen ein neues Herz geben, weil das Problem ist ihr Herz. Ich werde meinen Geist ihnen geben. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sie tun, oder? Wir kennen diesen neuen Bund und wir wissen, wer diesen neuen Bund eingeführt hat. Wir wissen, zu wem wir umkehren müssen. Wo nimmt Gott sich seiner Braut nochmal an? Und wer ist diese Braut? Davon redet. Das ist der Ruf zur Umkehr. Zu dieser Buße ruft der Prophet. Weil die Alten, die wollen nicht hören und tun es auch nicht. Die Väter haben es nicht getan. Sie haben nicht gehört und sie haben es nicht angenommen. Und Zacharia sagt, mach nicht diese Fehler. Wenn der Prophet von diesem neuen Bußruf spricht, wenn er von dieser Umkehr spricht und das wiederholt, was Jeremia gesagt hat, dann ist klar, wie sie zu Gott umkehren sollen, auf welcher Grundlage. Aber lass mich jetzt weiterlesen und das wird noch besser. Ab jetzt wird es besser. Ja? Aber dann wird es wieder ein bisschen schlimmer, aber dann wird es wieder besser. Ja. Weil der Prophet immer wieder, oder der Herr redet immer wieder, er zeigt die Sünde, die Konsequenzen auf und dann zeigt er diese Herrlichkeit des neuen Bundes auf. Lest mit mir weiter. Vers 13. Was ist aber wichtig? Er sagt, also ich bin gütig. Er sagt, ich will nicht ewig grollen. Er bietet an, er sagt, kehrt um, ich bleib nicht so. Und dann sagt er, Vers 13, nur erkenne deine Schuld, dass du mit deinem Herrn, deinem Gott gebrochen hast und unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist, aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört. Was sind die bösen Taten? Was sind die bösen Werke? Ihr habt nicht auf mich gehört. Ihr seid überall rumgelaufen, habt auf alle gehört, aber nicht auf mich habt ihr gehört. Ich bin euer Gott. Das bedeutet, Umkehr und Buße, kommt zu mir, hört auf mich, hört auf meine Worte, hört, was ich euch sage, nicht dieser Baum und dieser Baum. Dieses Bild ist, kein schönes Bild. Ich belasse es mal dabei, das ist jetzt nicht unser Thema. Der Punkt ist, sie sind allem und jedem hinterhergelaufen. Vielleicht in diesem Bild, jeder verlockenden Frucht an jedem Baum sind sie hergelaufen. Aber der Herr sagt, hört auf mich, kommt zu mir. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Und jetzt schreibt mal Vers 14 wieder. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich bin euer Herr, ich bin der Herr. Das ist, was Gott sagt, ich. Ich bin der Herr. Und ich werde euch nehmen, eines aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht. Und euch nach Zion bringen. Was für eine herrliche Verheißung. Kehrt um zu mir und dann werde ich euch aus allen Städten rausholen. Einen da, zwei da, Das Bild kommt mir bekannt vor oder erinnert mich ganz stark an das, was Jesus in der Endzeitlehre gesagt hat, wenn er wiederkommt. Da zwei Malen, da wird eine genommen, andere gelassen. Das heißt, er sagt, kehrt um zu mir, ich habe mein Volk und ich werde euch rausholen und wohin euch bringen? Nach Zion. Nach welches Zion? Wohin wird er bringen? Wir wissen, wohin Gott sein Volk bringt, zu welchem Zion er es führt. Hebräer, müssen wir nur aufschlagen, Hebräer 12. Wir sind gekommen zum Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem. Aus allen Nationen und Sprachen holt er sein Volk. Gott ruft und sagt, wenn ihr zu mir umkehrt, ich hol euch heraus. Und dann verheißt er was Wunderbares, hört noch Vers 15. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Oh, ist das gut? Er verspricht, dass sein Volk, das er aus den allen Nationen, aus Babel, aus der Gefangenschaft, aus der Welt rausholt, sie kriegen Hirten und sie werden sie weiden. Das heißt, sie werden ihnen rechte Worte, rechte Erkenntnis des Wortes Gottes geben. Begannen mit Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Die Grundlage gelegt, sagt die Schrift. Werden mit Erkenntnis und Verstand, das heißt, in dem wahren Verständnis Gottes werden sie diese Wahrheit, dieses Volk weiden, sie unterrichten und sie auf diesem Weg führen. Vers 16, jetzt ist wunderbar, als ich das gelesen habe, ist mein Herz schier gehüpft. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird keinen mehr in den Sinn kommen und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen und sie wird nicht wiederhergestellt werden. Was? Hier, ihr könnt euch vorstellen, wie bestimmte Prediger diese Texte auslegen, von welcher Zeit hier die Rede ist, wenn Gott das Volk Israel wieder zurückholt, wenn der Tempel wieder gebaut wird, wenn alles wieder aufgerichtet wird, all diese Dinge. Aber hier redet Jeremia von einem Zion und von einer Stadt und von einer Rückkehr, wo der Tempel nicht mehr diese Rolle spielt. Von einem Ort, an dem die Bundeslade keine Rolle mehr spielt. Warum nicht? Was ist die Bundeslade? Die Bundeslade war der Kasten, in dem die 10 Gebote drin lagen. Die Grundlage Gottes, um dem Volk Gott zu begegnen, die 10 Gebote. Und da gab es einen Deckel drauf und darauf musste permanent geopfert werden als Sühnung für diese Schuld. Der Sühnedeckel, der Gnadenthron übersetzt. Und hier heißt es aber, da, das brauchst du nicht mehr. Und die Bundeslade des Herrn wird keinem mehr in den Sinn kommen. Denkt ihr darüber nach? Über die Notwendigkeit, wo ist sie, dass ihr dann hingehen müsst, opfern müsst? Das war der Ort, an dem permanent Schuld und Sünde einem klar wurde. Das war die Grundlage dafür. Und dann heißt es, brauchst nicht mehr. Ja, wie kann das sein? Lesen wir weiter. Vers 17. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Alle Nationen kommen nach Jerusalem. Zu welchem Jerusalem? Himmlisches Jerusalem. Da brauchst du übrigens das Gesetz nicht mehr. Da brauchst du auch nicht die Bundeslade mehr. Dann geht's weiter. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammengehen und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern als Erbteil gegeben habe. All diese Verheißungen. Und schau mal, was er sagt. Es wird nicht mehr zwei Reiche geben. Es wird nicht mehr eine Teilung sein. Sie werden alle eins sein. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Heide, noch da ist weder Südreich noch Nordreich. Da ist weder ein Volk, das dahingegeben ist, verstoßen ist, Ephraim, da ist weder Juden. Sie gehen zusammen an diesem Ort, in diesem Jerusalem, auf diesem Berg Zion. Das ist ein Volk. Und da spielt die Bundeslade, das Gesetz, keine Rolle mehr. Das ist die Verheißung. All die, die zu Gott umkehren, das erwartet sie. Gott sagt, ihr habt Hurerei getrieben, ihr habt euch von mir entfernt. Ich warte, ich bitte euch, kehrt um zu mir. Er bittet ihnen diese herrliche Wahrheit an. Er sagt, kehrt doch um zu mir. Darf ich euch bitten mit mir, ich schaue, boah. Ganz kurz in Hosea nochmal zu gehen. Nein, das machen wir nächstes Mal. Ich glaube, es ist besser so. Geht mal mit mir in Hesekiel 14. Ich möchte das euch kurz da auch nochmal aufzeigen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass gerade die Propheten, die in dieser Zeit das Volk ausgerichtet haben, Jeremia war, beziehungsweise Habakuk, dann Jeremia und Hesekiel. Und das ist echt gut und hilfreich, wenn man in diesem Zusammenhang an diese Propheten immer wieder mal liest und schaut, was war der Grund, warum Gott dieses Volk gerichtet hat? Was war der Grund, warum sie 70 Jahre in der Gefangenschaft waren? Und was war der Bußruf damals? Und dann bekommen wir wirklich ein gutes Bild davon. Jetzt habt ihr schon aufgeschlagen, ich noch nicht. Hesekiel, Kapitel 14. Ich möchte das nochmal von diesem Prophet auch nochmal ganz kurz euch aufzeigen. Und nächstes Mal gehen wir dann einen Schritt weiter. Kapitel 14, ab Vers 1. Und es kamen Männer von Ältesten Israels zu mir, und sie setzten sich vor mir nieder. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich etwa von ihnen befragen lassen? Also, Männer von Israel kamen zu dem Propheten Hesekiel und sagen: Wir haben eine Frage, wir haben eine Not. Was sagt der Herr? Was ist der Wille Gottes? Und wollten den Willen Gottes erfragen, wollten, dass Gott durch den Propheten zu ihnen die Botschaft mitteilt. Und Gott sagt zu ihnen: Wieso sollte ich zu ihnen reden? Was denken Sie? Sie können in der Sünde, in dieser Art und Weise mit mir umgehen und dann einfach kommen und dann fragen und ich sage ihnen: Ah ja, hier, Bauhaus, kauf nicht, heirate das, mach das. Nein. Und er sagt: Warum? Diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor das Gesicht gestellt. Das heißt, zusätzlich zu den Sünden, den sie begangen haben, den sie begehen, übrigens wir auch, kam das, was sie davor gestellt haben. Sie haben in ihrem Herzen Götzen aufgerichtet. So, das heißt, sie verlassen sich auf andere Dinge. Sie beten andere Dinge an. Und es geht nicht äußerlich. Äußerlich kommen sie und sagen: Befragen wir den Herrn, was will der Herr? Aber innerlich hängt ihr Herz an diesen Götzen. Und wir wissen, es geht dem Herrn ums Herz. So spricht er darüber und sagt: Das ist ein Anstoß für mich. Ich will nicht zu denen reden. Und wenn ich zu ihnen rede, dann werde ich in dem Maße zu ihnen reden über ihre Schuld. So viel sie die Götzen haben, werde ich das ihnen zeigen. Lest mal mit mir ab Vers 5. Damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allsamt um ihre Götzen willen von mir abgewandt haben. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr: Kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und von all eurem Gräuel, wendet euer Gesicht ab. Denn jeder Mann vom Haus Israel und von den Fremden, die sich in Israels aufhalten, der sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld von seinem Gesicht auftritt und dann zum Propheten kommt, um mich zu befragen, ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen. So, wiederum, was ist ihre Sünde gewesen? Über was klagt der Herr? Um ihr Herz geht es. Äußerlich mögen sie all das tun und wie Jeremia sagt, äußerlich haben sie sich gedemütigt, der Buße getan, aber das Herz nicht. So, Israel, Herz hat man gesehen. Hier, es ist eine Scheinheiligkeit. Es ist genau diese Art gewesen, als Jesus kam und vorfand. Es ist die Art im Judentum gewesen, es ist die Art, was wir als Pharisäertum kennen. Nach außen hin fromm und Bibel, gottestreu und des Gesetzes treu und bemüht und all das, aber das Herz ist weit weg. kehrt nicht um zu dem Herrn, erkennt den Herrn nicht, erkennen nicht ihre Schuld, erkennen nicht ihre Sünde, erkennen nicht ihre Verfehlung und erkennen auch nicht den Weg, wie Gott sie rausführt. Und der Herr macht immer und immer wieder durch die Propheten deutlich, euer Herz ist das Problem. Jetzt nochmal, was taucht in Hesekiel nochmal auf, 36? Das ist ja das Gleiche. Einen neuen Bund wird der Herr mit euch schließen und ich werde euch ein neues Herz geben. Meinen Geist werde ich in euer Innerstes legen. Merkt ihr das? Diese beiden Propheten haben in dieser Zeit das gleiche Problem angesprochen und für die beide die gleichen Lösung angeboten. Beide Propheten sprachen darüber, dass das Problem das Herz ist, nicht das äußere religiöse Tun. Die kommen und opfern, die machen das, die tun das alles. Das Herz ist das Problem. Und Gott sagt, das Problem ist, euer Herz ist kaputt. Es sucht mich nicht, es glaubt nicht an mich, es versteht mich nicht, es ist töricht, es ist hart geworden. Und dann verspricht Gott, ich mache einen neuen Bund. Ich schließe einen neuen Bund. Er verspricht, ein neues Herz ihnen zu geben. Die Härtigkeit des Herzens unter dem Volk war so hart, lest mal mit Kapitel 14 ab Vers 14. Schaut mal, dort steht, und diese drei Männer wären in seiner Mitte, Noah, Daniel und Hiob. Es würde um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Also, würden in dieser Zeit Noah oder Daniel oder Hiob unter dem Volk sein, wo sie sagen, oh Herr, erbarm dich. Gott sagt, sie würden gerettet werden, aber das Volk nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie weit das Herz weg von Gott war? Wie hart es geworden war? Wie abtrünnig es von Gott geworden war? Das Gleiche in Vers 19. Oder wenn ich die Pest und jenes Land sende und meinen Grimm in Blut über sie ausgieße, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären in dieser Mitte. So wahr ich lebe, spricht der Herr, sie würden weder Sohn noch Tochter retten, sie würden um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele retten. So ist der Zustand. Interessant, gell, sie werden als Gerechte dargestellt. Warum? Wie wird man vor Gott gerecht? Durch Glauben. Was haben sie getan? Sie haben Gott geglaubt. Sie haben sich zu ihm gewandt, haben auf sein Wort gehört und seinem Wort vertraut. Sie haben auf sein Wort gehofft. Das war ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet, genauso wie Abraham oder David. Also so spricht der Herr darüber und er redet über das Gericht. Das heißt, dass der Zustand des Volkes und der Grund, warum Gott sie dahin gab, ist ihr Herz. Ihr Herz ist das Problem gewesen. Das heißt, wenn Zacharia, wir werden da noch mal nächstes Mal noch einmal da noch zurückkehren. Ich habe noch ein paar Stellen, die ich euch gerne zeigen möchte. Wenn Zacharia also zuruft und sagt, mach nicht die gleichen Fehler oder was haben die Väter getan und sie sind nicht umgekehrt. Sie haben eben nicht Buße getan. Und es geht jetzt nicht um äußerliche Dinge. Es geht auch nicht um Sünden lassen und Sünden nicht tun. Es geht um das Herz. Es geht um das Herz. Das heißt, das zu verstehen, was Gott durch die Propheten damals angeboten hat und einen Weg angeboten hat und gesagt hat, welche Rettung er schafft und wie man zu ihm kommen kann. Wie bekommt man ein neues Herz? Wie wird man wirklich zu seiner Braut wieder? Wie kann es sein, dass Gott einen annimmt? So, das Gute, wir wissen, wie er das tut. Und es ist wichtig, dass wir am Anfang diese Ausrichtung haben, damit wir verstehen, dass was nachher in Nachtvisionen in Zacharia oder die Prophezeiungen, die dann später in den Aussprüchen Gottes kommen, dass wir dort mit dieser Perspektive die Erfüllung sehen werden. Gott bereitet den Weg für diesen neuen Bund. Er bereitet diesen Bräutigam, der dann kommt, und seine Frau zu holen. Er bereitet die Grundlage, dass alle aus allen Nationen nach Zion wieder kommen können, dass die wahre Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wird und dass Gott sich ihnen wieder erbarmt. Aber auf welcher Grundlage? Jeder, der denkt, dass wenn die Gemeinde weg ist, die Zeit vorbei ist und Gott sich Jerusalem wieder auf alte Art und Weise wieder annimmt, der versteht die Schrift so, wie die damals verstanden haben und versteht sie nicht. Er begreift nicht, dass Gott sagt, auf diesem Weg nicht. Nicht auf diesem Weg. Der Weg ist vorbei, der Scheidebrief ist geschrieben. Gott schafft einen neuen Weg. einen neuen Bund, einen neuen Heilsweg. Und davon reden die Propheten, davon auch redet Zacharia, zugegeben in Nachtvisionen, in Träumen, die man verstehen soll. Aber wenn wir wissen, was da in den Träumen kommt, dann kann man das auch besser einordnen. Und ich denke, haben wir eine gute Grundlage. Ich hoffe vom Herzen sehr, dass wir das begreifen, auch für uns heute. Und ich musste immer wieder daran denken, wenn ich die Verse gelesen habe, wenn ich den Abschnitt wieder gelesen habe, studiert habe. Gott redet und sagt, Willi, es geht um das Herz, es geht um dein Herz. Woran hängt dein Herz? Äußerlich können wir so tun und so leben, als ob wir gläubig, Christen, fromm sind und von außen würden, also ganz ehrlich, wenn ich euch meine Vergangenheit erzählen würde, ich sage immer mit den Worten des Paulus, ich habe Dinge getan, dessen ich mich schäme, darüber zu reden allein. Allein das zu sagen, schäme ich mich, das zu tun. Aber nach außen hin, ich glaube, die wenigsten haben das von mir gedacht, dass ich so ein Sünder bin. Wahrscheinlich niemand gedacht. Ja. Man kann nach außen hin so tun, als ob, aber innerlich so weit weg von Gott sein. Man kann da sitzen im Gottesdienst, in der Bibelstunde, in der stillen Zeit, wie auch immer, und mit Gott Gemeinschaft suchen, aber das Herz ist an den Götzen. Innerlich ist man bei dem oder bei dem und man liebt das und das, und das macht man halt aus welchen Gründen auch immer. Es geht ums Herz. Und wenn der Herr nicht unser Herz verändert, wenn er uns nicht ein neues Herz schenkt, unmöglich. Ich werde euch nächstes Mal noch ein Dilemma aufzeigen. Dass selbst wenn man Buße tun möchte, man könnte es nicht mal. Das Herz ist so verdorben, das Herz ist so verstockt, dass das Herz allein selber nicht mal Buße tun kann. Wenn man kein neues Herz kriegt, ist es unmöglich. Du kannst nicht dem Toten sagen, rede. Du kannst nicht dem Toten sagen, lebe. Es sei denn, es kriegt neues Leben. Und das ist das Evangelium. Gott macht es. Er gibt neues Herz. Nicht wir machen ein neues Herz. Die Grundlage dafür ist das Evangelium von Jesus Christus. Und so prüfe ich mich auch, ich selbst von mir, und sage, Herr, wo entziehe ich mein Herz dir? Ja. Und das Schöne ist, wir stehen auf der Grundlage des neuen Bundes. Das Blut ist zugedeckt, hat alles zugedeckt, und ich darf in Christus ruhen. Ich möchte beten.